Wir haben das Evangelium gehört, die Geschichte vom Gelähmten. Eine bekannte Geschichte, über die schon viel gepredigt wurde. Eine bekannte Geschichte, da kommt einer und wird hingebracht zu Jesus, durchs Dach hinuntergelassen. Und ich möchte einen Aspekt heute hinausgreifen. Eine Sache, die ich besonders bemerkenswert finde. Es steht hier nicht da, als Jesus seinen Glauben sah, den Glauben des Gelähmten wird ihm vergeben, sondern als Jesus ihren Glauben sah, den Glauben der Freunde, da vergibt Jesus dem Gelähmten. Ich stelle heute den Aspekt der Stellvertretung ins Zentrum. Haben wir nicht gelernt, dass ich Vergebung der Sünden bekomme, wenn ich Gott darum bitte, wenn ich umkehre, wenn ich Gott vertraue? All das finden wir hier nicht. Hier ist der Glaube der vier, beziehungsweise sind noch mehr. Es steht genau da, einige kommen und vier tragen ihn, aber es sind noch mehr, die um ihn drumherum sind. Eine ganze Menge. Der Glaube dieser Menge, dieser Freunde ist entscheidend, dass ihm die Sünden vergeben werden. Und ich frage, kann man denn stellvertretend für jemand anderes glauben? Im Alltag kennen wir das. Wir können anderen stellvertretend helfen. Ich kann jemand anders was aus einem Einkaufsladen, aus dem Supermarkt was mitbringen. Das kann ich machen. Oder ich kann aus der Apotheke was mitbringen. Ich kann jemanden sogar, wenn ich eine Vollmacht habe, kann ich für ihn stellvertretend von seinem Konto etwas Geld abheben. Stellvertretung können wir auch vom Verein oder vom Kirchenvorstand. Da gibt es neben dem Vorsitzenden auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Im Fußball, Manuel Neuer ist verletzt, es braucht einen Stellvertreter im Tor. All das gibt's. Es gibt Stellvertretung in unserem Leben im Alltag. Aber es gibt Dinge, die müssen wir auch selber machen. Wenn ihr morgen sagt in der Schule, ich rufe mal an, ich schicke heute jemand anderes für mich. Ich kann heute nicht. Wird schwierig. Auf der Arbeit das Gleiche. Ich schicke heute mal jemanden für mich. Ich bleibe heute mal zu Hause. Es wird schwierig. Beim Glauben ist es doch genauso schwierig. Wir sind gewohnt zu denken, jeder ist seines Glückes Schmied, auch wenn es um den Glauben an Gott geht. Der stellvertretende Glaube ist für uns evangelisch-lutherische Christen, ist für uns fromme, ob nur Pietisten oder Evangelikale, ist für uns fromme Christen, die wir die Bibel und Jesus und so weiter ernst nehmen. Das ist für uns eine harte Nuss, stellvertretender Glaube, weil für uns zählt immer die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Es ist eine harte Nuss, aber ich bin davon überzeugt, diese harte Nuss, sie muss auch geknackt werden, damit wir sie genießen können. Denn Stellvertretung spielt in der Bibel eine zentrale Rolle. Eine zentrale Rolle in der Bibel. Wir beginnen im Alten Testament, da geht es fast nie um das Persönliche oder Individuelle. Es gibt ein paar große Persönlichkeiten, Mose und David und so weiter, die wir alle kennen. Aber darüber hinaus geht es eigentlich immer nur um das ganze Volk. Die Jungs werden am achten Tag beschnitten, alle. Du wirst dann nicht gefragt, du gehörst mit dazu zur Erwählung Gottes. Du bist im Volk Gottes hineingeboren. Dieses individuelle, persönliche ist dem Alten Testament eher fremd. Mose betet stellvertretend für das Volk bei Gott. Er tritt für sie ein und bittet um Erbarmen. Er verhandelt. Wir kennen das aus dem Alten Testament. Wir kennen das auch bei Paulus im Chat. Wir lesen immer davon, Paulus betet für die Gemeinden stellvertretend. Paulus und Silas im Gefängnis in der Apostelgeschichte. Sie sagen dem Gefängniswärter in Philippi, glaub an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet. Aber nicht nur du, sondern du und dein ganzes Haus. Das haben wir in der Apostelgeschichte häufiger. Die sogenannten Oikos-Formeln, die Hausformeln. Das Haus ist die Grundform des gemeinschaftlichen Lebens. Und wir wissen nicht genau, was ist genau damit gemeint. In der Streitfrage Kindertaufe ja oder nein, ist es immer wieder irgendwie umstritten, werden da auch die Kinder getauft. Ja, da wird jemand, kommt zum Glauben und wird getauft und mit ihm das ganze Haus getauft. Auf Grundlage des Glaubens des einen oder der einen. Egal, was da genau geschehen ist, das wissen wir nicht so genau, aber wir wissen, hier gibt es einen gemeinschaftlichen Glauben, der anders ist als heute. Das ganze Haus steht gemeinsam vor Gott. Dieses kooperative Denken, dieses gemeinschaftliche Denken finden wir im Neuen Testament häufiger. Matthäus 11, wo Jesus eine ganze Stadt als Ganzes schalt. Also die kriegen richtig Stress. Nicht, weil einige was Schlimmes gemacht haben, sondern die ganze Stadt wird als geistliche Einheit gesehen. Matthäus 10, ein Haus als Ganzes wird der Würdigkeit überprüft. Der Taufbefehl, Matthäus 28, sollen nicht Einzelpersonen, sondern ganze Völker, alle Völker getauft werden. In der Bibel ist der stellvertretende Glaube, der uns irgendwie ungenügend erscheint, stark bezeugt. Einige Beispiele noch stärker, wo jemand stellvertretend für jemand anders glaubt, meistens jemand von den Eltern für das Kind, das ist interessant. Markus 5 zum Beispiel, die Tochter des Jairus, wird vom Tod errettet. Warum? Weil der Vater glaubt. Markus 7, die Tochter der Syrophönizerin wird geheilt. Warum? Weil die Mutter Jesus darum bittet. Markus 9, der epileptische Knabe wird geheilt. Warum? Weil der Vater bekennt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Lukas 7, der Jüngling zu Nein, gestorben, er wird von Jesus auferweckt. Warum? Weil es Jesus das Herz zerreißt, wenn er die todtraurige Mutter sieht. Johannes 4, der Sohn des königlichen Beamten wird vom Tod gerettet, weil der Beamte, der Vater, Jesu Worte vertraut. Matthäus 8, Jesus spricht zum Hauptmann von Kapernaum, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. 1. Korinther 7, eine interessante Stelle. Der ungläubige Ehepartner wird durch den Gläubigen geheiligt. Eine ganze Palette an Beispielen, es gibt noch mehr. Aber uns wird deutlich, im Neuen Testament, bei Jesus, aber auch bei Paulus, immer wieder gibt es Menschen, oft die Eltern, fast immer eigentlich in der Familie, dass jemand für den anderen im Glauben bei Jesus eintritt und Jesus heilt oder wirkt an demjenigen. Und nun diese Geschichte in Markus 2, der Gelähmte, der Gichtbrüchige wird von einigen zu Jesus gebracht, von vieren getragen. Sie bringen ihn zu Jesus, weil sie von Jesus Heil erwarten, weil sie wissen, Jesus ist gut. Und alle warten auf Heilung und dann geschieht die Überraschung, Jesus vergibt die Sünden. Das ist vielleicht sogar manchmal viel wichtiger als die körperliche Heilung, die geistliche Heilung. Das Entscheidende für mich ist heute, der Gelähmte selber macht nichts. Mal ganz salopp gesagt, er liegt einfach nur gelähmt da. Die, die aktiv sind, sind die Träger, sind seine Begleiter, seine Freunde. Die sind aktiv, die bringen ihn zu Jesus und dann wird Jesus aktiv. Und Jesus sah ihren Glauben, heißt es. Jesus sah ihn, den Glauben kann man sehen. Jesus jedenfalls kann den Glauben sehen. Der Glaube ist etwas Sichtbares, etwas Aktives, was im Leben eine Relevanz hat. Der Glaube packt an. Denn der Glaube zieht immer zu Jesus. Darum sieht Jesus den Glauben, weil die Leute zu ihm kommen. Glaube zieht immer zu Jesus. Sie bringen den Lahmen, den Gelähmten zu Jesus. Ob der Gelähmte selber an Jesus geglaubt hat, kann sein. Wir wissen es nicht. Es spielt auf jeden Fall keine Rolle. Für Jesus reicht der Glaube der anderen. Der Glaube der vielen trägt den einen und wirkt für ihn heilsam. Nicht nur, dass er deswegen geheilt wird, sondern dass ihm die Sünden vergeben würden, dass er wirklich Heil und Rettung erfährt, unabhängig von seinem eigenen Glauben. dieser Gedanke der Stellvertretung, den ich jetzt in der ganzen Bibel versucht habe aufzuzeigen, ist dem Christentum seit der Aufklärung abhanden gekommen. Seit der Aufklärung vor 200-300 Jahren steht der Mensch, der Einzelne, das Individuum persönlich im Vordergrund. Es kommt auf dich drauf an. Du bist das Zentrum der Welt. Darum, und da sind wir alle auch ein Stück weit geprägt, ist dieses Gemeinschaftliche stellvertretend vernachlässigt und als ungenügend empfunden. Darum ist auch unsere Vorstellung vom Glauben irgendwie von so einem individuellen Leistungsdenken bestimmt. Ich muss glauben, ich muss beten, ich muss in die Kirche, ich, ich, ich. Darum ist es für unser heutiges Denken so unpopulär. Und doch zeigt doch unser Glaube immer wieder, dass es eigentlich gar nicht auf meine eigene Leistung ankommt. Das Wichtigste bekommen wir geschenkt. Wir können es nicht kaufen und nicht verdienen. Auch der Glaube ist ein Geschenk. Wir sind eingebunden in eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Diese Verengung auf den individuellen Glauben, mein Glaube, als wäre das mein Besitz, überfordert und macht auch häufig Druck. Ich erlebe gerade bei den Jugendlichen immer wieder Anfechtungen, dass sie sagen, ich glaube nicht genug. Und das macht die richtig fertig, weil sie immer wieder ihren eigenen Glauben wie beim Fieberthermometer messen wollen. Aber dadurch ist der Bezug auf sich selbst viel größer als der Bezug auf Gott. Mein Glaube. Bonhoeffer hat festgestellt, dass in der Bibel im Neuen Testament 243 Mal das Wort Glaube als eigenes Verb ist und 243 Mal das Wort Glaube als Subjekt, als Verb, der Glaube an Gott, der Glaube als Geschenk, der Glaube, der auf mich zukommt. Beides muss ich die Waage halten, der Glaube und ich Glaube. Darum bin ich davon überzeugt. Mein Glaube, er braucht Ergänzung, er braucht Korrektur durch den biblisch bezeugten, stellvertretenden, gemeinschaftlichen Glauben. Denn es gibt Situationen im Leben, dass ich mal nicht mehr kann, dass mein Glaube auch mal müde geworden ist, dass ich gelähmt bin, dass ich mal am Stock gehe und dass ich mal Jesus aus dem Blick verloren habe. Und wenn dann vier Brüder oder Schwestern sind, die mich schnappen und zu Jesus bringen, ist das im wahrsten Sinne heilsam. Ein Christ glaubt nie nur aus sich selbst heraus. Ein Christ wird auch immer getragen und gefördert vom Glauben anderer. Ja, letztlich vom Glauben der ganzen Gemeinschaft, der ganzen Kirche, der Christen vor uns und mit uns. Stellvertretender Glaube ist immer notwendig. Denn sonst würde kein Kind, kein Erwachsener zur Taufe kommen oder zum Glauben. Jeder, auch jeder von uns wahrscheinlich, hatte ältere Eltern, Geschwister im Glauben, die ihn zu Jesus getragen haben, die den Weg gezeigt haben. Keiner denkt sich das alleine aus. Der stellvertretende Glaube, nur Eltern oder Paten oder in der Gemeinde, ist keine Entmündigung, ist auch kein Heilsautomatismus, ist auch kein beliebiger Ersatz für den persönlichen Glauben. Der rettet nicht. Der ist auch nicht für immer. Aber es gibt Zeiten, wo es das braucht. Beides braucht es. Alles hat seine Zeit. Dass jemand für mich betet, dass jemand mich ermutigt und ermahnt, dass jemand mir als Vorbild etwas vorlebt im Glauben, dass jemand mich hineinführt in christliches Leben, ins Gebet, dass jemand mich zur Taufe bringt als Kind, dass jemand in mir ein Glauben entzündet. Es ist eine Vorbereitung, eine Hinführung zum eigenen Glauben. Eine Brücke zum eigenen Glauben. Deswegen, ich glaube, es braucht stärker wieder dieses Gleichgewicht von meinem eigenen persönlichen Glauben und vom gemeinsamen stellvertretenden Glauben. Beides zusammen. Heute haben wir den Fokus sehr stark auf dem persönlichen eigenen Glauben. Das spielt konkret eine Rolle, zum Beispiel bei der Kindertaufe, die heute ja auch so oft so umstritten ist bei frommen Eltern, dass sie sagen, das soll man selber entscheiden, das Kind. Ja, aber da sage ich, das Kind entscheidet gerade gar nichts selber. Die Eltern entscheiden alles für das Kind, auch im Geistlichen. Stellvertretend glaubst du für das Kind, die Paten, die Gemeinde. Stellvertretend bringst du es im Glauben zu Jesus. Natürlich nie für immer, sondern dass es mal hineinwächst zu einem eigenen Glauben, zu einer eigenen Entscheidung zu Jesus. In der Fürbitte machen wir das immer schon, dass wir stellvertretend für andere eintreten. Das ist uns völlig klar. Beim Glaubensbekenntnis ist es auch im Gottesdienst ganz klar. Das sage ich nicht, fang du mal an und du machst dann den zweiten Vers und du den Schluss und wir gucken mal, ob du das fein hinbringst. Wir bekennen gemeinsam unseren Glauben. Und dann kann es sein, dass es mal jemanden gibt, der sagt, die Zeile, die fällt mir schwer, heute mitzusprechen. Und dann sage ich, das mag mal sein. Und dann bist du vom Glauben der anderen mitgetragen. Wir sprechen das, wir bekennen das gemeinsam. Wir sind zusammengebunden als ein Leib. Aber auch darüber hinaus noch stärker in der Familie, füreinander zu glauben, miteinander zu glauben, zu Jesus zu bringen, auch in der Gemeinde. Das ist wunderbar, das ist biblische Gemeinschaft. Galater 6, einer trage des anderen Last, auch das ist damit gemeint. Darum gebe ich diese Frage heute mit. Wo trägst du andere stellvertretend zu Jesus? Was kann geschehen, wenn du für jemand anderen glaubst? Und andersrum, wo wurdest du im Glauben von anderen getragen? Beziehungsweise wo brauchst du heute und morgen Hilfe von anderen, dass sie dich tragen? Beides gehört immer zusammen. Du trägst und du wirst getragen, aber immer Richtung Jesus. So ist Kirche, so müsste Gemeinde sein. Eine Gemeinschaft, wo Zweifelnde, wo die Verzweifelten, die in ihrer Seele Gelähmten, auch im Geist Gelähmten, die Kranken zu Jesus getragen werden, mitgetragen, hingetragen, dorthin, wo echtes Heil zu finden ist, nur beim erlösenden Jesus Christus, der echte Vergebung schenkt von Schuld, der Heilung schenkt an Leib, Seele und Geist. Denn wir sind alle angewiesen darauf. Jesus sagt schon zum Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir sind letztlich alle darauf angewiesen, dass Jesus stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Alle stellvertretend für uns. Er gab am Kreuz sein Leben für unsere Sünden als Lösegeld für viele, heißt es in Markus 10. Die Stellvertretung Jesu ist doch das Grundmotiv. Da leitet sich alle Stellvertretung ab. Das stellvertretende Wirken von Jesus ist Quelle und Zentrum für unseren Glauben. Stellvertretendes Handeln Jesu ist auch Quelle und Zentrum für unseren stellvertretenden Glauben für andere und für uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Christus Jesus. Amen.